Deutschlandfunk, Wirtschaft am Mittag.
Heute mit Silke Hane, guten Tag. Wie schlagen sich die Elektronikriesen Samsung und Apple in der Chipkrise? Was bedeutet die No-Covid-Strategie Chinas für die Luftfahrt? Und wie lassen sich gewerkschaftliche Strukturen in neuen Branchen etablieren? Das sind heute unsere Themen. Als erstes aber die Konjunktur. Als schwierige wirtschaftliche Aufholphase hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck die aktuelle Situation bezeichnet. Omikron lastet auf der Wirtschaft, auch Lieferengpässe. Das hat sich schon Ende des vergangenen Jahres abgezeichnet. Im letzten Quartal ist die Wirtschaft deutlich geschrumpft, wie das Statistische Bundesamt heute mitteilte. Alexander Schmidt mit den Einzelheiten.
Die Wirtschaft schrumpfte zwischen Oktober und Dezember um 0,7% zum Vorquartal, meldet das Statistische Bundesamt in Wiesbaden. Mitte Januar hatten die Statistiker in einer ersten Schätzung einen Rückgang des Bruttoinlandsproduktes von 0,5 bis 1% veranschlagt. Nachdem die Wirtschaftsleistung im Sommer trotz zunehmender Liefer- und Materialengpässe wieder gewachsen war, wurde die Erholung der deutschen Wirtschaft durch die vierte Corona-Welle und erneute Verschärfungen der Corona-Schutzmaßnahmen zum Jahresende gestoppt. So begründen die Statistiker den Rückgang. Besonders die Verbraucher haben Ende des vergangenen Jahres weniger Geld ausgegeben. Auch der Schwung in der Bauwirtschaft hat nachgelassen. Für das gesamte Jahr 2021 hat das Statistische Bundesamt seine erste Schätzung leicht angehoben. Demnach ist die deutsche Wirtschaft um 2,8% gewachsen. Zunächst war ein Plus von 2,7% genannt worden.
Alexander Schmidt über die Entwicklung der Wirtschaft zum Jahresende und Corona lastet weiterhin auf der Wirtschaft. Klaus-Rainer Jackisch beobachtet die Börse für uns. Der DAX heute deutlich im Minus. Herr Jackisch, sind das auch Konjunktursorgen, die da heute auf den Kursen lasten?
Ja, in der Tat. Diese neuen Sorgen, sie belasten heute den deutschen Aktienindex und diese Konjunktursorgen, die speisen sich im Wesentlichen aus zwei Problemen. Zum einen steigen die Rohstoffpreise immer stärker an und das hemmt natürlich teilweise die Produktion. Das sieht man zum Beispiel heute beim Rohöl. Dort klettert die Nordsee-Öl-Marke Brent pro Fass, das sind 159 Liter, auf 90 US-Dollar eben je Fass. Und die Tendenz, die ist weiter steigend, weil es teilweise auch Knappheiten auf den Märkten gibt. Und das zweite große Problem, das sind natürlich weiterhin die Lieferengpässe. Das hat sich immer noch nicht eingeruckelt und ist doch deutlich dramatischer, als das immer gedacht wurde. Man hat ja gehofft, dass diese Lieferengpässe, die sich im Zuge der Pandemie eben doch sehr stark ausgebreitet haben, dass man die so langsam in den Griff bekommt. Das ist aber nicht der Fall. Und das alles vor dem Hintergrund, dass ja insgesamt die Auftragsbücher der deutschen Wirtschaft durchaus gut gefüllt sind. Man könnte also mehr produzieren, kann es aber aus den beschriebenen Gründen nicht. Und das mag man natürlich an der Börse gar nicht. Dementsprechend der DAX im Minus bei 15.222 Punkten, 302 weniger als gestern oder ein Minus von knapp 2%.
Ja, die von Ihnen erwähnten Lieferengpässe, die gibt es ja vor allem bei Computerchips und das trifft ziemlich viele Branchen. Zwei Riesen aus der Elektronikbranche haben jetzt Zahlen vorgelegt, Apple und Samsung nämlich. Wie sieht es denn bei denen aus mit Lieferengpässen?
Ja, die Geschäfte bei beiden laufen gut. Die Zahlen von Samsung sind schon ein paar Tage bekannt. Dort konnte man sich von den Lieferengpässen teilweise befreien, weil man mittlerweile selbst der größte Halbleiterhersteller der Welt geworden ist. Bei Apple, wo die Zahlen heute Nacht kamen, da sieht das etwas anders aus. Da ist man mehr auf die Zulieferer angewiesen. Dennoch, die Geschäftszahlen glänzend, ein Plus des Gewinns von rund einem Fünftel mehr als im Vergleichszeitraum des vierten Quartals des Vorjahres. 35 Milliarden US-Dollar hat man verdient. Vor dieser Sendung habe ich mit Marc Gemeinder gesprochen. Er ist Technologieanalyst bei der Commerzbank und ich habe ihn gefragt, warum Apple offenbar von diesen Lieferkettenproblemen nicht so stark betroffen ist.
Apple hat sich da traditionell gut aufgestellt. Zum einen hat man sehr gute Kontakte nach Asien, nach China und auch nach Indien, hat verschiedene Produktionsanlagen, die auch mal in der Lage sind, andere auszugleichen, wenn dort die Produktion zum Stocken kommt. Das ist in der Vergangenheit auch passiert. Man kann da sehr flexibel handhaben und man hat natürlich auch reagiert auf die Chipknappheit, indem man bestimmte Komponenten, die für zum Beispiel die iPads geplant waren, einfach in anderen Geräten verbaut hat, um sicherzustellen, dass dann hochmargige andere Produkte wie die iPhones rechtzeitig fertig produziert werden konnten und entsprechend auch natürlich im letzten Quartal schon ausgeliefert wurden. Man sieht das an den Zahlen der iPads, die sind etwas schwächer. Das ist auch die einzige schwache Zahl, die Apple jetzt in der laufenden Berichterstattung abgeliefert hat. Aber das ist im Prinzip auch ein Effekt, der wird sich in den nächsten Quartalen nivellieren, weil die Nachfrage ist auch bei den iPads weiterhin sehr hoch und die Geräte werden dann eben entsprechend später ausgeliefert.
Wenn man sich die Zahlen etwas näher anschaut, dann sieht man, dass Apple zunehmend auch sehr viel Geld mit den Dienstleistungen wie etwa Apple TV, Apple Pay oder der Cloud verdient. Wie wichtig ist dieser Bereich mittlerweile?
Das ist vollkommen richtig. Die sogenannten Services spielen eine immens große Rolle bei Apple. Man verdient hier bereits 20 Milliarden US-Dollar an diesen Produkten, die sich natürlich daraus speisen, dass die Nutzerbasis immer mehr wächst. Apple hat jetzt darauf verwiesen, dass 1,8 Milliarden Geräte verwendet werden weltweit. Und das ist natürlich die Basis auch für diese Dienstleistungen, die über Abo-Modelle und Ähnliches erworben werden können.
Nicht alle Kunden sind immer so glücklich mit Apple und fühlen sich gegängelt. Gerade beim iPhone werden einem häufig Dinge aufgezwängt, die man eigentlich gar nicht machen möchte. Warum schreckt das nicht mehr Kunden ab? Warum ist Apple dennoch so beliebt?
Zum einen kann Apple auf eine ausgezeichnete Markentreue verweisen. Der Apple-Nutzer, der einmal sich an Apple gewöhnt hat, der möchte gern bei dieser Marke bleiben und verlässt ungern den Kosmos, den hier Apple auch bereitstellt. Auf der anderen Seite muss natürlich jedem Nutzer klar sein, egal ob er Apple benutzt oder ein anderes Betriebssystem, dass er in der zunehmend digitalen Welt, die auf uns zukommt, natürlich auch mit diesen Datenabrufen rechnen muss. Entweder er nimmt daran teil und wird Teil der Community, wie es so schön heißt, oder er bleibt außen vor, wenn er sich entsprechend hier nicht an diese Gegebenheiten hält.
Dann lassen Sie uns einmal auf den großen Konkurrenten schauen. Das südkoreanische Unternehmen Samsung, auch ein großer Hersteller von Smartphones, immer auf den Fersen von Apple. Dort laufen die Geschäfte ebenfalls gut. Wie schneidet das Unternehmen im Vergleich zu Apple ab?
Ja, Samsung muss man natürlich differenziert betrachten, weil Samsung inzwischen kein reiner Smartphone-Hersteller mehr ist. Die Chipsparte spielt eine viel größere Rolle für das Gesamtgeschäft der Koreaner. Nichtsdestotrotz hat natürlich Samsung auch hier mit den jüngst veröffentlichten Zahlen nicht enttäuscht. Auch hier läuft es eigentlich rund. Man ist aber zum Teil regional betrachtet in anderen Märkten unterwegs als Apple. Verkaufserfolge gab es bei den sogenannten Foldables. Das sind klappbare Handys. Das könnte ein neuer Trend werden. Also Samsung wird weiterhin ein starker Konkurrent bleiben. Aber Apple hat gezeigt, dass man hier weiter Marktanteile gewinnt und wird sicherlich die Nummer eins hier unter den Handyherstellern bleiben in der Zukunft.
Das sagt Marc Gemeiner, Technologieanalyst bei der Commerzbank. Vielen Dank für diese Einschätzungen und Informationen.
Ja, soweit zur Elektronikbranche und der Chipkrise. Auch Autobauer leiden unterm Chipmangel, Herr Jakisch. Toyota hat das auch erwischt und trotzdem bleibt Toyota der größte Autobauer der Welt vor VW.
Ja, in der Tat, man ist erneut dem Konkurrenten VW weit vorweggefahren. Man hat insgesamt 10,5 Millionen Autos im vergangenen Jahr verkauft, 10% mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Da kann VW nicht mithalten. Dementsprechend die Aktie von Toyota mit einem Plus von knapp 2%, die von VW verliert 2%.
Schauen wir noch auf Henkel, großes Unternehmen. Die Aktien sind richtig tief im Minus heute. Woran liegt das?
Es gibt große Probleme mit dem Geschäft im Bereich der Körperpflege. Man will dort jetzt umstrukturieren. Die Wachstumsprognose ist dennoch recht schwach für das laufende Jahr. Die Anleger mögen das gar nicht. Der Aktienkurs mit einem Minus von 10% an der Tafel.
Und dann schauen wir noch auf den Euro, Staatsanleihen und den Goldpreis.
Ja, der Euro hat sich stabilisiert, hat aber im Laufe dieser Woche rund 2 Cent verloren, steht bei einem Dollar 11,33. Die Anleihen weitgehend unverändert, die Umlaufrendite dementsprechend auch bei minus 0,18%. Und die Feinunze Gold verliert 12 US-Dollar bei 1.786 US-Dollar.
Klaus-Rainer Jakisch mit den Infos von der Börse. Dankeschön. Die Lage der chinesischen Wirtschaft, die beschäftigt uns jetzt. China, das Ausgangsland der Covid-19-Pandemie, hat die Corona-Krise bisher gut im Griff gehabt. Die Inzidenzzahlen auch jetzt im einstelligen Bereich. Doch der Preis für Chinas Null-Covid-Politik ist groß. Die Volksrepublik hat sich fast vollständig abgeschottet vom Rest der Welt. Flüge von und vor allem nach China gibt es derzeit so gut wie keine, Olympia mal ausgenommen. Besserung ist nicht in Sicht. Im Gegenteil, erst vor wenigen Tagen hat die Staats- und Parteiführung rund 30 internationale Verbindungen nach China streichen lassen. Steffen Wurzel berichtet.
In Corona-Zeiten einen Linienflug zwischen China und Europa anzutreten, das entspricht einem mittleren Abenteuer. Grund sind die seit nun fast 2 Jahren so gut wie vollständig geschlossenen Grenzen der Volksrepublik. Die Zahl internationaler Flugverbindungen von und nach China wurde von der Staatsführung sehr stark reduziert, sagt David Yu, Finanzmarktprofessor am Campus der New York University in Shanghai und Experte für die Luftfahrtindustrie. Im Vergleich zur Vor-Covid-Zeit liegen wir bei unter 10% der Passagierkapazität. Und zuletzt, mit der Verbreitung von Omikron, ging die Zahl der Flüge sogar noch weiter zurück. Die Folge? Die wenigen Linienflüge zwischen China und dem Rest der Welt, die buchbar sind, kosten teils mehr als das Zehnfache im Vergleich zu früher. Auch sind die Plätze oft monatelang im Voraus ausgebucht. Wer eines der begehrten Flugtickets etwa aus Europa nach China ergattert, muss damit rechnen, dass die Verbindung kurzfristig gestrichen wird. Denn Chinas Staats- und Parteiführung wendet seit Sommer 2020 ein System an, mit dem Fluggesellschaften bestraft werden, die, ohne Absicht, Corona-positive Passagiere in die Volksrepublik befördern. Mehr als 5 Fälle an Bord einer Maschine führen zu einer 2-wöchigen Zwangspause für die Gesellschaft. Bei mehr als 10 Fällen wird die jeweilige Verbindung nach China für einen Monat suspendiert. Passagiere aus China herauszufliegen, das ist den Fluggesellschaften weiter erlaubt. In der Folge müssen die riesigen Maschinen immer wieder ohne Passagiere nach China fliegen, um dort die Fluggäste einzuladen, die das Land verlassen wollen.
Also für die Luftfahrtbranche ist das natürlich der Worst Case,
sagt Andreas Glunz, Vorstand fürs internationale Geschäft bei der Unternehmensberatung KPMG in Deutschland.
Sich immer wieder darauf einzustellen, die Kapazitäten runterzufahren, hochzufahren, ist nicht sehr effizient.
Betroffen von Chinas staatlichem Luftverkehrbestrafungssystem sind die meisten internationalen Fluggesellschaften, so auch die Lufthansa. Ein Sprecher bestätigte dem ARD-Hörfunk, dass die Lufthansa auf ihren Linienflügen in den nächsten 3 Wochen keine Passagiere nach China fliegen darf. Der Shanghaier Luftfahrtexperte David Yu betont, dass die Airlines mit Flügen nach China durch das rigide Strafsystem zwar deutlich weniger verdienen als früher, trotzdem lohne es sich weiterhin, in die Volksrepublik zu fliegen, selbst dann, wenn auf dem Hinflug nach China wegen einer Suspendierung keine Passagiere mitgenommen werden dürfen.
They actually make money in the sense that each passenger.
Zum einen sind die Ticketpreise um ein Vielfaches teurer als in Vor-Corona-Zeiten. Außerdem können die Fluggesellschaften auf dem Weg nach China immer auch Fracht mitnehmen. Und die Nachfrage nach Luftfrachtkapazitäten ist enorm. Mit Luftfracht lässt sich 4 bis 10 Mal so viel verdienen wie in Vor-Corona-Zeiten. Dass die Staats- und Parteiführung ihre strikte Null-Covid-Politik bald aufgibt, das halten die meisten Beobachter für unwahrscheinlich. Somit sei auch eine Normalisierung des Passagierverkehrs von und nach China nicht in Sicht.
Der Bericht von Steffen Wurzel. Die Fahrerinnen und Fahrer von Essenslieferdiensten machen heute in Berlin auf die Arbeitsbedingungen in ihrer Branche aufmerksam vor der Zentrale des Unternehmens Lieferando. Der Protest gegen die Arbeitsbedingungen professionalisiert sich zunehmend und heute sind auch Politikerinnen und die Gewerkschaft der NGG dabei. Wie die etablierten Gewerkschaften mittlerweile in der recht neuen Branche Fuß gefasst haben, darüber konnte ich mit Christoph Schink sprechen, der bei der NGG das Referat Gastgewerbe leitet. Ich habe ihn gefragt, die gewerkschaftliche Organisation bei Startups aus der Digitalbranche galt bisher als schwierig. Wie steht es mittlerweile um den Organisationsgrad bei Lieferando und Co.?
Also erstmal möchte ich ein kleines Stück weit widersprechen. Wir reden hier definitiv nicht mehr über Startups, wenn da mehr als 10.000 Beschäftigte im Lieferdienst tätig sind. Auch wir hören diese Ausflüchte, wir sind erst neu am Markt und wir haben noch gar nicht so ein Geschäftsmodell und so weiter. Natürlich ist das ein Bereich, der gewerkschaftlich herausfordernd ist, das will ich gar nicht verschweigen. Aber wir haben festgestellt, dass die Beschäftigten die Mittel ihrer Unternehmen, bei denen sie angestellt sind, genutzt haben, um sich selber zu vernetzen. Und im Gegensatz zu anderen Click-and-Crowd-Workern haben eben die Menschen auf den Fahrrädern den Vorteil, dass sie sich im Straßenverkehr sehen, dass sie sich erkennen. Und dann haben sie eben angefangen, sich zu vernetzen, ihre Telefonnummern auszutauschen, große Chatgruppen zu gründen und so weiter. Wir sind erfolgreich, was Mitgliederwerbung angeht. Wir sind erfolgreich auch in den Themen, die wir bearbeiten. Wir hatten lange das Problem der sachgrundlosen Befristung. Das gibt es mittlerweile nicht mehr bei Lieferando, auch unser Druck hin. Wir hatten lange das Problem, dass die Beschäftigten Fahrrad, Telefon und auch ihr eigenes Datenvolumen mitbringen mussten, also aus eigener Tasche bezahlen mussten. Auch das haben wir mit dem Bundesarbeitsgerichtsurteil aus dem November letzten Jahres abgestellt. Also wir sind da auch schon ein Stück weit gekommen, muss man sagen.
Wie sind Sie konkret vorgegangen, um bei den Beschäftigten, die ja oft auch aus dem Ausland kommen, den Kontakt dann aufzubauen?
Der Zugang zu den Beschäftigten war nicht immer ganz leicht, aber wir haben gemerkt, dass wir auf den Netzwerken, die die Beschäftigten selber gebildet haben, ganz gut aufbauen konnten. Ich gebe Ihnen total recht, dass Sprache eine ganz große Herausforderung ist, und das geht nicht nur über Sprache, sondern auch über kulturellen Hintergrund und aus welcher Arbeitsrechtskultur komme ich eigentlich. Das heißt, wir mussten auch erstmal aufklären, hey, hier läuft etwas nicht richtig und dein Arbeitgeber ist dafür verantwortlich. Wenn du einen Unfall hast, dann bist nicht du daran schuld, sondern dann muss dein Arbeitgeber quasi dafür sorgen, dass dein Fahrrad repariert wird und so weiter. Da haben wir uns ja in beständiger Geduld geübt, haben uns auch sprachlich da weiterqualifiziert, haben auch Infomaterialien in verschiedenen Sprachen rausgegeben. Wir sind da noch nicht ganz am Ziel, wo wir hinwollen, aber auch da sind wir schon ein großes Stück des Weges gegangen.
Was waren da bisher Aha-Momente?
Also zum einen ist die Macht der Digitalisierung teilweise erschreckend, weil ja die Auftragsvergabe, ein Kunde bestellt Essen, das Restaurant bereitet es zu, wann kommt der, die Fahrerin und holt das ab, weil das ja alles über Algorithmen gesteuert ist. Und wenn bei dem Algorithmus etwas nicht stimmt oder nicht gut läuft, dann übt er trotzdem eine unheimliche Macht auf die Beschäftigten aus, weil er ihnen eben sagt, wann sie wo zu sein haben. Und wenn der Algorithmus sich irrt und das Essen ist noch nicht fertig oder das Essen steht schon eine Viertelstunde im Restaurant, dann müssen das häufig die Fahrenden auch ausbaden, weil dann eben Kunden sich auch beschweren und sagen, das Essen ist nicht mehr warm oder warum hat das so lange gedauert oder andere Dinge. Und die Beschäftigten erkennen auch sehr genau, wo der Algorithmus ja vielleicht noch Nachjustierungsbedarf hat. Alleine, sie machen immer wieder die Erfahrung, dass die Unternehmen ihnen da nicht immer zuhören.
Sagt Christoph Schink von der Gewerkschaft NGG. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen ist zuletzt stark gestiegen und wahrscheinlich gibt es inzwischen auch eine hohe Dunkelziffer. Wegen knapper Testkapazitäten wird nicht mehr jeder Einzelfall in Deutschland erfasst. Ein Blick in die Hauptstadt Österreichs zeigt, dass man massenhafte Tests aber durchaus organisieren könnte. Die Stadt Wien hat vor einem Jahr angefangen, systematisch Kapazitäten aufzubauen und viele Tests zu ermöglichen. Knapp 2 Millionen Menschen leben in der Stadt. Täglich testen sich etwa 300.000. Zu Hause selbst mit einem PCR-Gurgeltest. Dahinter steckt die Firma Lead Horizon, die Ihnen jetzt Alexander Musik im Firmenporträt genauer vorstellt.
Auf dem Türschild des unauffälligen Hauses in der Wiener Sandwirtgasse steht Lead Innovation. Seit 2003 zerbrechen sich Michael Putz und seine Kollegen in den Büros im Erdgeschoss den Kopf darüber, wie sich sogenannte Durchbruchsinnovationen systematisch entwickeln lassen. Dann kam Corona dazwischen und die Idee, mittels zuverlässiger Gurgeltests die Infektionswellen der Pandemie zu brechen. Die dazugehörige Firma Lead Horizon wurde 2020 gegründet. Geschäftsführer ist Michael Putz.
Wir sind in 14 Ländern weltweit vertreten, also bis nach Ghana wird unser Produkt vertrieben. Ja, es funktioniert überall, denn gurgeln kann man überall.
Das Produkt ist das hellblau verpackte Gurgel-Set. Darin ein Plastikfläschchen mit einer Kochsalzlösung, ein kurzes Pappröhrchen und eine Epruvette. Der Rest ist digital. Um mitzumachen, braucht man bloß ein Smartphone mit Kamera, um sich vor dem Testen eindeutig zu identifizieren. Lead Horizon Pressesprecherin Elisabeth Pelzer macht es vor.
Das Wiener Gurgelwunder beginnt jetzt. Das beginnt ganz einfach, indem ich mein Testset zur Hand nehme und mein Smartphone in die andere Hand nehme, die Kamera auf meinem Smartphone öffne und auf der Rückseite der Faltschachtel den QR-Code scanne, um in die Web-App einzustellen. Los geht's. Ich starte den Timer und öffne jetzt die Salzlösung. Kleine Fläschchen. Los geht's. Schütte mir das in den Mund. Ich habe jetzt 1 Minute lang unter Anleitung der Web-App und der Timer zählt runter die Flüssigkeit im Mund gespült. Das heißt, immer im ganzen Mundraum verteilt. Man kann auch wirklich gurgeln, den Kopf zurückneigen wie Mundwasser. Es reicht aber auch aus, wenn man ausgiebig spült.
Dann kommt die Provette in einen Plastikbeutel und wird an einem von 700 Standorten in Wien abgegeben. Supermärkten, Tankstellen oder einer Filiale der Drogeriekette Bipa. Alles gurgelt, nennt sich die Kampagne in Zusammenarbeit mit der Stadt Wien. Das Gurgelwunder, sagt Pelzer launig, nach einigen neidischen Presseartikeln deutscher Medien über das Verfahren. Darin wurde teilweise auch die Seriosität der Wiener PCR-Tests angezweifelt. Prokuristin Angela Hengsberger.
Ja, da muss ich ganz ehrlich gesagt sehr schmunzeln, weil da kursieren die wildesten Gerüchte, wie zum Beispiel, dass man den Test beim Bieber einwirft und dann auf der Stelle ein Ergebnis bekommt, wie sozusagen bei einer Fotobox oder ähnliches. Nein, so ist es nicht. Das PCR-Prinzip, was hier angewendet wird, ist einfach nur ein sehr, sehr fortschrittliches. Ja, für gewöhnlich, also wenn ich jetzt so in das Jahr 2020 zurückdenke, war der Begriff Pooling noch gar nicht so weit verbreitet.
1600 Mitarbeiterinnen in verschiedenen Labors werten die Tests im Pooling-Verfahren aus. Jeweils mehrere Rachenspülproben werden zusammengemischt. Nur wenn das Ergebnis positiv ist, wird jede Probe nochmals einzeln geprüft. Das spart Laborkapazität und Geld. 6 Euro kostet die Stadt Wien jeder PCR-Test. Und 2,1 Milliarden Euro kostet die Republik Österreich eine Woche Lockdown, so Angela Hengsberger. Auf ihrem Laptop steht Innovate or Die, wobei es Lead Horizon ja darum geht, Leben zu retten durch einen Pandemieschutzschirm für Wien und jede gewünschte Weltgegend. Einen Schutzschirm durch PCR-Gurgeltests. Daher auch das zeltähnliche Logo der jungen Firma.
Wir bringen den notwendigen Schritt, nämlich das Testen, nach Hause zum User. Und so ist die Idee geboren zu einem Testset. Das haben wir entwickelt und das ging im Juli 2020 dann erstmals auf den Markt. Wir haben jetzt aktuell eine Kapazität von 12 Millionen Testsets pro Woche. Das heißt, wir haben auf jeden Fall noch Luft nach oben und selbst bei den 12 Millionen können wir mit unseren Partnern in der Produktion und Konfektionierung natürlich noch in weitere Dimensionen auch gehen.
Ist die Pandemie vorüber, wird Lead Horizon die Arbeit nicht ausgehen, glaubt Geschäftsführer Michael Putz, der über Umsätze nicht sprechen mag. Sein Thema: die Digitalisierung des Gesundheitswesens. Stichwort Telemedizin. Lead Horizon hat dafür gesorgt, dass die User alles selber machen, zu Hause statt in der Teststraße.
Der wahre Mehrwert liegt definitiv in der digitalen Lösung. Dort wird medizinisches Personal eingespart, weil niemand mit einem Wattestäbchen wem anderen in der Nase herumfummeln muss. Dort wird eingespart, dass jemand händisch die Daten des Patienten erfasst und digitalisiert dann, weil es der Patient selber macht. Und das dreht sich alles rund um das Thema der User-Integration in den Prozess. Das ist der Kern unseres Unternehmens. Darauf wollen wir uns konzentrieren, das zu perfektionieren.
Wenn es gut läuft, für die 40 Mitarbeiterinnen, dann demnächst auch in Deutschland.
Alexander Musik war das mit unserem Firmenporträt. Die Europäische Union hat gegen China ein Verfahren bei der Welthandelsorganisation WTO eingeleitet. Grund seien die chinesischen Handelsbeschränkungen gegen das EU-Land Litauen. Das hatte kürzlich eine Vertretung Taiwans unter eigenem Namen eröffnet. Das WTO-Verfahren ist ein Thema in unserer Wirtschaftspresseschau.
Das Handelsblatt meint, die chinesische Staatsführung will mit allen Mitteln verhindern, dass Taiwan international als eigener Staat anerkannt wird, und sei es auch nur durch die Nennung seines Namens. Doch mit der drastischen Verhängung eines faktischen Boykotts gegen das kleine EU-Land als Reaktion auf den diplomatischen Affront hat sich Peking verzockt. Die Bilanz der Deutschen Bank ist Thema in der Berliner Zeitung. Der radikale Umbau, den Bankchef Sewing dem Haus 2019 verordnet hat, scheint sich auszuzahlen. Die Bank hatte angekündigt, den Fokus wieder stärker aufs Privatkundengeschäft auszurichten. Dafür gibt es gute Gründe. Schließlich waren es die Investmentbanker, die vor allem für die Risiken der Vergangenheit verantwortlich waren. Nur, sie spielen noch immer eine starke Rolle im Konzern. Es liegt im ureigenen Interesse der Deutschen Bank, ihre Dominanz zu reduzieren und andere starke Geschäftsfelder aufzubauen. Der Tagesspiegel greift die Zinswende in den USA durch die Notenbank Fed auf. Jerome Powell macht auch deutsche Haushaltspolitik. Der Chef der US-Notenbank Fed bestimmt nicht nur den Zins in seinem Heimatstaat, sondern auf der ganzen Welt. Geht's in den USA nach oben, und Powell hat jetzt deutlich gemacht, dass das die neue Richtung sein wird, folgt der Rest der Herde weltweit früher oder später. So wird man sich nun auch in der Ampelkoalition und vor allem im Bundesfinanzministerium darauf einstellen müssen, dass die Zeit der Nullzinspolitik an ihr Ende gekommen ist. Schulden machen wird perspektivisch wieder teurer werden, vorerst wohl nicht massiv, aber mittelfristig schon. Es ist tatsächlich eine kleine Zeitenwende, die sich in Washington angekündigt hat. Das hat Folgen für die gesamte Etatpolitik der neuen Bundesregierung.
Das war die Wirtschaftspresseschau. Wirtschaft am Mittag geht jetzt zu Ende. Hier kommen die Nachrichten und ab 14.10 Uhr die Sendung Deutschland heute. Daran geht es um den Prozessbeginn im Juwelendiebstahl aus dem grünen Gewölbe in Sachsen. Danke Ihnen fürs Zuhören. Bis hierher, sagt Silke Hane. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Tschüss.